Liebe Gemeinde, Karfreitag war das Thema der Predigt unser Sterben und das Sterben von Jesus. Wir möchten gern alt und lebenssatt sterben, ohne Leid und Qual und möglichst nicht allein, sondern mit einer liebevollen Sterbebegleitung. Jesus erlebte genau das Gegenteil. Er starb im blühenden Alter von 33 Jahren nur, auf grausamste und schmerzhafteste Weise, einsam zwischen Himmel und Erde, von den Seinen weit weg und von den Nahen mit Spott und Häme begleitet. Aber er wusste, wo er hingeht. Er übergab seinen Geist Gott. Und einen Mitgekreuzigten nahm er schon mit in Gottes Reich. Und nun kann er uns in unserem Sterben begleiten und uns zu Gott, seinem Vater, bringen. Soweit waren wir gekommen in Lukas 23. Und jetzt wäre es sehr wichtig, wie es weitergeht im selben Kapitel. Da schauen wir noch einmal kurz auf das Begräbnis von Jesus und unser Begräbnis, dann vor allem auf die Auferstehung von Jesus und unsere Auferstehung. Jesus war tot. Und wer einen Toten sieht, macht eine merkwürdige Erfahrung. Der tote Mensch ist einerseits noch da, andererseits eben auch nicht mehr. Da ist der Körper, aber er ist wie zu einer leeren Hülle geworden. Die Persönlichkeit ist nicht mehr drin. Die ist längst woanders. Und trotzdem ist es nicht gleichgültig, was mit dem Körper nach dem Tod geschieht. Also die Griechen und Römer meinten, den Körper kann man danach einfach irgendwie entsorgen. Sie haben ihn verbrannt. Sie sagten, auf den kommt es gar nicht mehr an. Er war ja nur das Gefängnis der Seele, das kann jetzt weg. Und am Kreuz Hingerichtete wurden in der Regel sowieso nicht beigesetzt, sondern die wurden in Jerusalem auf die Müllkippe geschafft, im Tal Gehenna und dort verbrannt. Punkt. Es gehörte zur Hinrichtung noch. Und deshalb war es außergewöhnlich, was nach der Kreuzigung mit Jesus geschah. Wir hören aus Lukas 23 weiter. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr. Der war ein guter und gerechter Mann. Der hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus Arimathea, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu und nahm ihn herab vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und sahen das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gesetz. Es war mutig von diesem Josef, um den Leichnam von Jesus zu bitten. Die eigenen Verwandten hatten diese Courage nicht. Und es war ein besonderer Gnadenakt von Pilatus, dem Gesuch des Josef stattzugeben. Alles andere als selbstverständlich. Und so wurde Jesus begraben. Er wurde in einem Grab beigesetzt und nicht auf der Müllhalde verbrannt. Offensichtlich war das wichtig. Die ersten Christen übernahmen das. Im Römischen Reich war die Feuerbestattung die Regel, aber sie sagten, wir folgen Jesus nach, auch in dem, was mit unserem toten Körper geschieht. Und so entschieden sie sich gegen allen gesellschaftlichen Widerstand für die Erdbestattung. Und überall, wo sich das Christentum durchsetzte, setzte sich dann auch die Erdbestattung durch. Unser Leib ist doch ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat noch viel vor damit. Und das war den ersten Christen heilig. Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Er wurde begraben und ist auferstanden am dritten Tag nach der Schrift. So haben wir es aus dem ersten Korintherbrief gehört, so sagt es Paulus. Gekreuzigt, gestorben und begraben, sagen wir im Glaubensbekenntnis. Und auch wenn man mit dem Körper und dem Grab nicht mehr die Persönlichkeit des Verstorbenen selber hat, so sind sie doch das letzte Bindeglied, das letzte irdische Bindeglied zu ihm. Und so kann es einem gut tun, an dem Körper noch einen Liebesdienst zu tun. Zum Beispiel ihn waschen und einkleiden. Damals wurde er dazu noch mit wohlriechenden Ölen und Salben eingerieben. Das musste gut vorbereitet werden. Und so haben es auch die Frauen gehalten, die Jesus während seines Lebens begleitet hatten. Aber dieser äußere Dienst am Körper und die Beisetzung ist noch nicht alles, worum es geht. Lukas 24 dann. Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab, die Frauen, und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt vom Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und den anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna, Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen. Die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Unfassbar. Dieses Wort passt nicht nur über Todesanzeigen von Menschen, die ganz plötzlich oder jung gestorben sind. Dieses Wort passt erst recht zu der Erfahrung, dass sein Grab plötzlich leer ist und blendende, furchterregende Gestalten etwas von einer Auferstehung berichten. Unfassbar. Das mit der Auferstehung sprengt alles, was ein irdisches Gehirn erfassen und verstehen kann. Und wer seinen Horizont auf die Größe seines Gehirns beschränkt, für den ist so ein Geschehen nicht nur unfassbar, sondern er leitet daraus ein Unmöglich ab. So etwas gibt es nicht, kann es nicht geben. Was nicht in mein Gehirn reingeht, gibt es nicht. Genauso auch die Reaktion der Apostel. Das Wort, was da im Griechischen steht, kann man übersetzen, das ist doch nur albernes, leeres Geschwätz, dummes Zeug, Larifari, Unsinn, kindische und kranke Fantasie. So ihre Meinung. Kurz darauf haben sie zu ihrem Glück allerdings gemerkt, dass nicht Gott in seinen Möglichkeiten beschränkt ist, sondern nur unser Gehirn. Und deshalb ist es viel besser und auch weiser, sich auf Gott im Himmel zu verlassen und nicht nur auf die 3 Pfund grauer Masse in unserer obersten Etage. Aber noch einmal zurück. So wie wir bei unserem Sterben meist mehr um das Äußere besorgt sind, statt um die eigentlichen Fragen, so waren auch die Frauen am Ostermorgen ganz auf das Äußere ausgerichtet. Auf den Leichnam, den sie salben wollten, auf den Stein, der erst das Hindernis war, dann weggewälzt war und dann auf den Leichnam, der weg war. Sie hatten nicht im Blick, was Jesus selbst gesagt hatte oder was in der Bibel über ihn vorausgesagt war und was Gottes Möglichkeiten sind. Wir Menschen sind so, alle, die Menschen der Bibel ganz genauso wie wir. Kein Unterschied. Wir sind von Natur aus hoffnungslos auf irdische Möglichkeiten und das Äußerliche beschränkt. Und das ändert nicht einmal die Bibel als Buch, nicht einmal die, sondern da muss Gott tatsächlich in unseren Horizont einbrechen und ihn erweitern. Bei den Frauen tat er das zunächst durch die Engel. Später begegnete ihnen Jesus selbst. Bei uns tut Gott das durch seinen Geist. Jesus ist aus dem Grab und aus dem Tod ausgebrochen. Gott hat unsere Beschränkungen und die Gefangenschaft durch Sünde und Tod und Teufel durchbrochen. Aber wir können das nur erfassen und glauben, wenn von Gott her etwas in unser Leben einbricht, wenn sein Geist uns das erschließt und öffnet. Und solange dieses Wirken des Heiligen Geistes fehlt, ist auch die Bibel nur ein Buch mit vielleicht interessanten, aber toten, alten Geschichten. Lehrreich vielleicht noch, aber ansonsten tot. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten, fragen die Engel. Wer Jesus nur in der Vergangenheit und in Äußerlichkeiten sucht, sucht ihn heute immer noch an der falschen Stelle. Er lebt. Er ist da. Er umfasst und durchdringt unsere ganze Wirklichkeit und ist gleichzeitig noch viel, viel größer. Und erst nachdem die Frauen das erfasst haben, sprechen dann auch wieder die Worte von Jesus zu ihnen und können sie realisieren, was er ihnen gesagt hatte. Das war vorher weg, ausgeblendet, nicht möglich. Und erst dann beginnen auch die Frauen, die Bibel zu verstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Da machte es Klick dann. Wie ist das nun mit der Auferstehung von Jesus und mit unserer Auferstehung? Wie kann und soll man das verstehen? Wir können das auf dieser Erde gar nicht richtig verstehen. Sind wir überfordert, weil die Auferstehung eine viel größere Wirklichkeit ist als alles, was wir hier kennen. Wir haben gar keine Worte dafür. Aber Folgendes ist trotzdem aus der Bibel deutlich. Mit der Auferstehung ist nicht einfach nur ein Weiterleben der Seele oder des Geistes gemeint. Das war damals ohnehin allen klar. Das hätte keinen aufgeregt oder gewundert. Die Auferstehung bezieht sich eindeutig und immer nur auf den Körper. Jesus bekam nach 3 Tagen einen neuen Körper. Aber er bekam nicht einfach seinen alten Leib zurück, auch wenn der neue dem alten irgendwie ähnlich war. Aber er hatte ja mit dem neuen Leib nun ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel war er damit nicht mehr an den irdischen Raum und die irdische Zeit gebunden, wie wir dort eingebunden sind und nicht raus können. Also der Auferstehungsleib ist etwas ganz Neues. Und doch gibt es eine Kontinuität, eine Verbindung zum alten Leib. Man kann das nur so gegensätzlich oder besser komplementär ausdrücken. Der alte Leib von Jesus, sein Leichnam, war jedenfalls weg. Der wurde für die Auferstehung offensichtlich gebraucht und verwendet. Und deshalb war wohl das mit dem Begräbnis wichtig. Paulus erklärte im ersten Korintherbrief, das ist wie bei einem Samenkorn. Das Samenkorn wird in die Erde gelegt, dort ruht es und dort geht es kaputt. Aber es wächst etwas ganz Neues daraus. Das sieht nicht mehr wie das Samenkorn aus, aber hat doch wesentlich und organisch mit diesem Samenkorn noch etwas zu tun. Der Auferstehungsleib von Jesus ist einerseits eine Neuschöpfung und steht andererseits in einer gewissen Kontinuität zum alten Leib. Wie gesagt, so ganz verstehen können wir das nicht. Beim Sterben verlassen Seele und Geist den Körper. Jesus übergab seinen Geist Gott. Das dürfen wir durchaus wörtlich nehmen, was die Bibel da sagt. Und Seele und Geist existieren zunächst ohne Körper weiter. Sie können in einem gewissen beschränkten Rahmen aktiv sein. So war es bei Jesus. So ist es auch bei uns. Sabbat, der Körper ruht. Seele und Geist sind in einem Zwischenzustand. Wenn Sie mal in die Offenbarung schauen, Kapitel 6, da gibt es dort eine Szene, wo die Seelen der Märtyrer unter dem Altar sind und zu Gott rufen und auf ihre Auferstehung warten und fragen, wann ist das endlich soweit? Weil das ist noch nicht alles, dass Seele und Geist weiterleben und bei Gott sind. Der Mensch ist in diesem Zustand nicht vollständig. Zur Vollständigkeit gehört ein Körper. Und der wird in der Auferstehung neu geschenkt. Das war bei Jesus so und ist bei denen so, die ihm folgen. Jesus war der Erste, der so auferstanden ist. Aber er ist nicht der Einzige und nicht der Letzte. Die Auferstehung von Jesus und unsere Auferstehung hängen aufs Engste zusammen. Sie bedingen einander. Denn was einmal möglich war, ist immer wieder möglich, weiß die Naturwissenschaft. Also, seitdem einmal Menschen den Mond betreten haben, was früher keiner für möglich hielt, seitdem wissen wir, eine Mondlandung durch Menschen ist prinzipiell möglich. Das geht. Und seit einmal ein Mensch auferstanden ist, Jesus, was keiner für möglich hielt, auch die Jünger nicht, seitdem ist eine Auferstehung des Menschen prinzipiell möglich. Und wer Jesus im Leben nachfolgt, der folgt ihm auch im Sterben und auch in der Auferstehung nach. Das ist die Hoffnung der Christen. Das ist der Kern des Christseins. Bleiben wir bitte bei dem Thema Sterben und Tod nicht nur bei den Äußerlichkeiten stehen. Die sind wichtig, aber sie sind nicht alles. Richtig ist allerdings, Gott geht immer bis in die Äußerlichkeiten hinein, immer. Sein Heil und seine Rettung betreffen nicht nur das Innere, Seele und Geist, sie betreffen auch das Äußere, den Körper, den ganzen Menschen. Gott geht es um den ganzen Menschen mit Geist, Seele und Leib. Er rettet den ganzen Menschen mit Geist, Seele und Leib. Und deshalb spielen Christen bitte das Äußere nicht gegen das Innere aus oder umgekehrt. Sie wissen und müssten wissen, das gehört zusammen, vor Gott und auch bei uns. Deshalb ist Christen auch ihr Körper und was sie mit ihm tun und was mit ihm geschieht, nicht egal. Weder während sie leben, noch nach ihrem Tod. Sie wissen, Gott hat mit dem ganzen Menschen, mit Leib, Seele und Geist, unwahrscheinlich viel vor. Und deshalb sollen Leib, Seele und Geist, der ganze Mensch, ihm ganz gehören, jetzt und dann. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir können das nicht fassen, was geschehen ist in deiner Auferstehung. Was du erlebt und getan hast, sprengt alle unsere Vorstellungen und Festlegungen. Danke, dass deine Erlösung so tiefgreifend ist, dass sie alle Bereiche erfasst und auch unseren Körper wunderbar erneuert und deinem ähnlich oder gleich sein wird. Vater, dein Wort sagt, dass die Kraft, mit der du Jesus von den Toten auferweckt und zu deiner Rechten gesetzt hast, dass diese Kraft auch in uns, den Glaubenden, überschwänglich groß am Wirken ist, jetzt schon. Auch das können wir von uns aus weder sehen noch erfassen. Bitte erschließe uns das alles doch mehr und mehr durch deinen Geist, dass wir empfangen, was du für uns bereit hast. Hilf uns, in deiner Kraft, zu deiner Ehre und anderen zur Hilfe zu leben. Mach uns zu Zeugen deines Sieges. Lass doch in jedem von uns zum Durchbruch kommen, dass wir wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dann können wir froh, im Glauben froh, auf dein wunderbares Ziel zugehen und viele auf diesem Weg mitnehmen. Wir bitten dich für deine Kirche hier in diesem Land, dass sie nicht aus sich selbst lebt, sondern aus der Kraft der Auferstehung und deines Geistes. Wir bitten dich für uns als Gemeinde, dass wir erkennen und unterscheiden, wo wir neue, lebendige Wege gehen oder wo alte Wege wieder neu lebendig werden sollen. Rüste alle in Regierungsverantwortung mit der Stärke aus, dass sie ihre Entscheidungen nicht nur vor den Menschen, sondern auch vor dir verantworten können. Und das bitten wir dich in unseren Tagen, besonders im Hinblick auf die Ukraine und Russland. Amen.